Ja, ich freue mich, euch heute Morgen zu sehen und euch am Wort dienen zu dürfen. Bitte steht nochmal mit mir zum Beten auf, dass wir vor den Herrn treten und ihn um seinen Segen bitten. Vater im Himmel, ich danke dir für diesen schönen neuen Tag, für die Gemeinschaft, die wir jetzt haben dürfen. Danke für dein Wort, das du uns gegeben hast, das uns deinen Willen offenbart und das unser Denken auch immer mehr Stück um Stück ändert. Und wir wollen ein offenes Herz haben, darum bitte ich dich, dass du mir Freimut gibst, dein Wort zu predigen, aber auch den Zuhörern dein Wort zu hören und es zu Herzen zu nehmen und es nicht als die Worte von mir zu empfangen, sondern als deine Worte, Herr, die lebendig sind und voller Kraft und die verändern können. Dafür danke ich dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Ja, es gibt ein Sprichwort, das heißt, was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Und ich glaube, wir kennen das alle. Wir haben so Dinge, die wir ungern machen, die wir lange vor uns hinschieben. Manche machen das vielleicht mit der Steuererklärung, andere bei anderen Dingen, die ihnen nicht so viel Spaß machen, vielleicht der Haushalt oder sonstiges. Aber wir können auch, wenn es um die Not von anderen geht, können wir auch die Leute wegschicken und sagen, heute helfe ich dir nicht oder ich ignoriere die Not eines anderen und dann schicken wir denjenigen weg. Darum geht es heute in unserem Predigttext. Vielleicht denken wir uns, ja, so schlimm ist die Not des anderen gar nicht, der soll das mal selber regeln. Ich habe das auch damals geschafft, als ich in einer ähnlichen Situation war. Wir wollen uns heute von Gottes Wort belehren lassen. Unser heutiger Predigttext wird dir und mir vielleicht eine neue Sicht auf die Dinge geben und er wird uns sehr praktisch herausfordern, weil wir vielleicht darin jetzt Gottes Willen sehen, der anders ist, als wir vielleicht bisher gedacht haben. Und bitte nimmt diese Worte als Gottes Worte an. Ich werde das sagen, was Gott sagt und nicht, was meine Meinung ist. Ich bin nur ein Sprachrohr für Gott. Ich möchte das weitergeben, was seine Schrift lehrt. Das ist meine einzige Aufgabe. Wir lesen heute Sprüche 3, Vers 27 bis 30. Und das heutige Thema ist, wie dein Glaube Auswirkungen auf deinen Nächsten hat. Ja, zum einen durch deine Taten, Vers 27 und 28. Und zweitens durch reine Motive, Vers 29 und 30. Ich lese Gottes Wort. Sprüche 3, Abvers 27. Verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Sprich nicht zu deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich es dir geben, während du es doch hast. Ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat. Das ist Gottes lebendiges Wort und wir wollen in den Text einsteigen mit dem ersten Punkt. Unser Glaube zeigt sich durch gute Taten, Vers 27 und 28. In Sprüche 27a haben wir gerade gelesen, verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommen. Ich denke, wir kennen alle solche Situationen, wo Leute in Not geraten sind, weil sie vielleicht ein einschneidendes Erlebnis hatten. Vielleicht haben sie ihren Ehepartner verloren oder sind arbeitslos geworden. Vielleicht sind sie schlecht mit ihrem Geld umgegangen oder mit ihrer Firma pleite gegangen und haben vielleicht das Dach über dem Kopf verloren. Oder sie verdienen einfach wenig und können ihre Familie nicht damit versorgen. Oder es kommen gesundheitliche Probleme zutage, wo vielleicht Therapien anstehen, die Krankenkasse nicht bezahlt. Ja, also man kann schnell in Not geraten. Und die Frage ist die, wie wir mit der Not unseres Nächsten umgehen als Christen. Ja. Die eine Sache ist, sehen wir die Not, wenn andere in Not sind und wie gehen wir mit der Not um? Ich weiß nicht, ob ihr solche Gedanken kennt, wie dass ihr dann denkt, zum Beispiel, da ist eine junge Mutter, die hat einige Kinder und ist ziemlich überfordert, schafft ihren Haushalt nicht mehr. Und ist vielleicht auch gesundheitlich ziemlich eingeschränkt, also ist immer wieder krank. Sehen wir die Not, die diese Mutter hat, Und was macht das in unserem Herzen? Also sind wir bereit zu helfen, wenn wir die Not von anderen zu sehen? Oder denken wir uns, ach, ich habe doch damals auch 4 oder 5 Kinder großgezogen und das war auch für mich schwer und mir hat auch keiner geholfen, ich habe das auch geschafft. Ich habe gelernt, mich da durchzubeißen. Dann soll diejenige Person das auch mal schön machen. Ich meine das nicht von oben herab, sondern so ist oft unser Denken. Und Gott, er sagt uns, und die Not unseres Nächsten soll uns bewegen. Sie soll uns nicht einfach so tatenlos da stehen lassen, dass wir womöglich den anderen noch wegschicken und sagen, ja, komm morgen wieder. Ihr kennt das genau, wenn wir sagen, wir machen heute etwas nicht, sondern morgen, dann meinen wir damit eigentlich, wir wollen das gar nicht machen. Und Gottes Wort ist da sehr eindeutig. Hier steht, verweigere keine Wohltat dem, den sie zukommt. Ja, die Antwort ist vielleicht nicht die, die wir gerne hören wollen, ja, weil Gottes Wort ist da ziemlich klar. Im Hebräischen wird das noch klarer. Da steht nämlich, also in der Elberfelder ist das auch gut übersetzt, da steht, dass quasi das Recht desjenigen ist. Also da steht, enthalte Gutes dem nicht vor, dem es gebührt. Und das Wort gebührt könnte man auch mit besitzen übersetzen. Also das heißt, jemanden, der Not hat und der unsere Hilfe braucht, dem gebührt unsere Hilfe. Also wir haben, der hat das Recht, dass wir ihm helfen. Das sagt Gottes Wort. Und wenn wir in unserem Stolz denken, ja, damals hat uns auch keiner geholfen oder warum soll ich denn von dem wenigen, was ich habe, demjenigen noch was abgeben? Das ist nicht richtig. Denn in Galater 6, Vers 10 steht, so lasst uns nun, wo wir Gelegenheit haben, allen Gutes tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Gott uns Möglichkeiten damit gibt, wenn andere Not haben, zu helfen. Also wir können dann seine Gnade und seine Liebe zu uns, die er zu uns hatte, widerspiegeln. Und wir können den anderen dadurch auch das Evangelium transportieren, weil wir ihnen zeigen, Gott hat sich selbst für mich aufgegeben und ich gebe mich auch für Christus auf. Mein Leben, mein Besitz, mein Geld, meine Zeit ist mir nicht so viel wert, dass ich daran festhalte. Jetzt könnte man natürlich sagen, ich kann doch nicht jedem helfen, dessen Not ich sehe. Ich habe ja nur eine bestimmte Summe an Geld zur Verfügung, auch an Zeit. Und das stimmt natürlich, ja. Du kannst nicht jedem helfen, du sollst dich auch nicht verschulden, um jemandem zu helfen. Das ist ganz und gar nicht Gottes Wille, denn in Vers 27b steht, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Ja? Verweigere keine Wohltat dem, welchen sie zukommt, wenn es in der Macht deiner Hände liegt, sie zu erweisen. Ja, Gott fordert nicht etwas von uns, was wir nicht tun könnten. Ja, also er fordert nicht, geh jetzt mal doppelt so viel arbeiten, dass du anderen noch mehr helfen kannst. Oder dass du jetzt einen Kredit aufnimmst, dass du jemandem hilfst. Das sollen wir nicht machen, sondern wir sollen einfach von dem, was Gott uns anvertraut hat als treue Verwalter, sollen wir gerne bereit sein, anderen zu helfen. Ja, es gab mal einen Prediger, der hat gesagt, das Portemonnaie eines Christen muss immer locker in der Tasche sitzen. Ja, wenn wir die Hilfe von anderen sehen, dann sollten wir nicht lange überlegen, ob wir helfen oder nicht. Denn was hat Christus getan? Er hat alles für uns hingegeben. Gott hat sich selbst arm gemacht, damit wir reich würden. Und wir werden noch gleich sehen, dass Gott einen unwahrscheinlich weisen Plan mit uns hat, dass er nämlich nicht nur dafür gesorgt hat, dass wir errettet werden, sondern dass er auch dafür sorgt, dass wir täglich alles haben, was wir brauchen, um zu leben. Und deswegen sollen wir halt nicht zu dem Nächsten sagen, wie es in Vers 28 heißt, geh hin und komm wieder, morgen will ich es dir geben, während du es doch hast. Ja? Oft haben wir die Sachen, oft könnten wir helfen und unser Herz, es will lieber das, was wir haben, für uns behalten. Ja? Wir finden dann irgendwelche Ausreden, die uns daran hindern, den anderen zu helfen, wenn wir doch die Möglichkeit hätten zu helfen. Und das wird auch im Neuen Testament sehr deutlich. Schlag mal mit mir Jakobus 2 auf. zwar ab Vers 14. Da verbindet Jakobus, also oft hilft es uns, die rote Linie der Bibel zu sehen, also auch Themen durch die ganze Bibel betrachtet zu betrachten. Hier öffnet uns Jakobus nämlich noch einen weiteren Blick darauf, wie unser Handeln gegenüber dem Nächsten, indem wir zum Beispiel helfen, was das mit unserem Glauben zu tun hat. Da steht nämlich ab Vers 14, 2 Vers 14, nee 17, 2 Vers 14, so ich war in Kapitel 1. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Wenn nun ein Bruder oder eine Schwester ohne Kleidung ist und es ihnen an der täglichen Nahrung fehlt und jemand von euch würde zu ihm sagen, geh hin in Frieden, wärmt und sättigt euch, aber ihr würdet ihnen nicht geben, was zur Befriedigung ihrer leiblichen Bedürfnisse erforderlich ist, was würde das helfen? So ist es auch mit dem Glauben. Wenn er keine Werke hat, so ist er an und für sich tot. Jakobus sagt uns, dass wenn unser Bruder oder unsere Schwester Not haben, wenn sie keine Kleidung oder keine Nahrung haben, die sie täglich brauchen, und das, ihr Lieben, ist wirklich eine Not, dann sollen wir diesen Bruder oder diese Schwester nicht wegschicken, wenn wir die Möglichkeit haben zu helfen. Und was noch viel schlimmer ist, wir sollen nicht anfangen, irgendwelche leeren Worte zu den Leuten zu sagen. Dass wir sagen, geh hin und wärm dich und sättige dich. Ja, das wollen die gerne, aber dann gib denen noch was zu essen und zur Kleidung, damit sie, dass ihre Bedürfnisse auch gestillt werden. Ja? Wir sind gut darin, als Christen immer weise, gut gemeinte Ratschläge zu geben. Ja? Weil wir sagen dann zu den Leuten, stell dich nicht so an, ich habe es damals auch geschafft, mir hat auch keiner geholfen. Oder wir sagen, ich kenne Bruder XY, der ist in der gleichen Situation wie du und der stellt sich nicht so an. Oder dann geben wir auch teilweise biblische Ratschläge, die wirklich vom Grundsatz her richtig sind, aber die vielleicht in dieser Situation nicht helfen. Ja, wenn du zu deinem Bruder sagst, der hungert oder keine Kleidung hat, freu dich im Herrn alle Zeit, natürlich ist das richtig. Ja, wir sollen uns im Herrn alle Zeit freuen, auch wenn wir Not erleiden. Aber deine Aufgabe ist es, deinem Bruder zu helfen und nicht weise Ratschläge zu geben. Ja? Das hilft ihm gar nicht. Unsere Aufgabe ist es, dann zu helfen. Wenn wir das tun, dann werden wir in unserem Herzen von der Not des anderen ergriffen sein. Dann lässt uns das nicht kalt, wenn jemand da ist und Not hat. Dann hören wir auf, andere anzuklagen oder Gründe zu finden oder die Verantwortung auf andere zu schieben, zum Beispiel zu sagen, in Deutschland muss keiner hungern, es gibt ja das Arbeitsamt, mag sein, aber trotzdem siehst du gerade die Not deines Bruders, also kannst du oder ich helfen. Und anders wird deutlich in diesem Text, wenn wir nicht bereit sind zu helfen, wenn wir nicht die Not des anderen sehen oder sie sehen und nicht helfen, dann müssen wir uns fragen, ob wir Glauben haben. Und das sage ich in aller Demut. Und ich glaube, wir müssen das alle lernen, großzügig zu sein. Ich denke, wir müssen alle lernen, die Not von anderen zu sehen und einzugreifen. Und ich habe das in meinem Leben vor allen Dingen durch meine Frau gelernt, weil sie ein unwahrscheinlich großes Herz für die Not von anderen hat und mir vielleicht auch ein Stück weit erst dadurch die Augen geöffnet hat. Ich habe dann auch so Ausreden gehabt, dass ich gesagt habe, ja, man kann doch nicht zu Straßenpennern gehen oder so und den Geld geben. Die kaufen sich doch dann sowieso nur Drogen davon oder so. Aber das ist halt ein sehr hartherziges Denken. Ja? Damit helfen wir den Leuten nicht. Wir müssen denen zwar kein Geld geben, aber wir können denen auch mal einen Kaffee kaufen oder essen. Und wisst ihr, warum wir das tun sollten? Weil Gott auch so mit uns handelt. Weil seine Liebe uns begegnet ist. Ja, er hat uns gesucht, als wir noch in der Sünde lebten, als wir uns noch nicht für ihn interessiert haben. Da ist er auf uns zugegangen und hat uns seine Liebe bewiesen. Und wenn wir den Menschen wirklich das Evangelium verkündigen wollen, dann bringt das nicht viel, wenn wir das nur mit Worten tun. Weil das Evangelium ist sehr praktisch. Gerade weil wir das Evangelium selbst erlebt haben, weil wir erlebt haben, dass Gott unsere unendlich große Schuld vergeben hat, wie viel mehr wollen wir dann unserem Nächsten helfen und ihm die große Gnade Gottes zeigen? Und das wird halt dann praktisch, wenn wir ihm helfen. Und es geht sogar so weit, dass Jakobus in Jakobus 4, Vers 17 sagt, dass es Sünde ist, wenn wir Gutes tun könnten und das dennoch nicht machen. Da steht, wer nun Gutes zu tun weiß und es nicht tut, für den ist es Sünde. Und das ist deswegen so, weil wir nicht mehr für uns selbst leben sollen, sondern für Christus, was Paulus in Galater 2, Vers 20 sagt. Und wenn wir das tun, dann halten wir nicht an solchen Dingen wie Besitz oder Zeit fest, sondern wir wissen, dass alles von Gott an uns gegeben wurde, dass es uns anvertraut worden ist, damit wir anderen damit dienen, damit wir für Christus leben. Und es gibt auch noch einen guten Text, der das besonders deutlich zeigt, 2. Korinther 8, schlag das mal mit mir auf, wo es darum geht, dass Gott uns etwas anvertraut hat, auch damit wir anderen helfen sollen. 2. Korinther 8, ab Vers 12. Da steht, denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Also es geht darum, wohlgefällig jemandem zu helfen. Nicht damit andere Erleichterungen haben, ihr aber Bedrängnis, also wir sollen nicht so viel geben, dass wir selber Not haben, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihren Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss euren Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Das, worauf Paulus hier anspielt, ist die Wüstenwanderung des Volkes Israel. Ja, da hat Gott das Volk auch auf eine ganz besondere Art und Weise versorgt, nämlich durch das tägliche Manna, was vom Himmel geregnet ist. Und was das Volk Gottes dann sammeln sollte jeden Tag. Und wenn ihr euch noch erinnert, war es so, dass jeder eigentlich nur so viel sammeln sollte, wie er für jeden Tag brauchte. Der Rest ist dann vergammelt. Und es war so, dass es manche gab, die vielleicht aufgrund ihres Alters oder gesundheitlichen Problemen vielleicht nicht so viel sammeln konnten. Und die haben dann weniger gesammelt. Und dann gab es aber auch welche, die haben mehr gesammelt. Und dann steht da, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, also wer viel sammelte, hatte nichts übrig. Und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Also haben die sich anscheinend untereinander geholfen. Und so ist das auch heute in der Gemeinde. Ja? Gott hat viele bestimmt, die viel haben, und er hat auch einige bestimmt, die wenig haben. Und unsere Aufgabe ist es, nicht unseren Besitz für uns zu horten, sondern bereitwillig zu sein, anderen zu helfen, die in Not sind. Weil damit ehren wir Gott und zeigen auch unseren Glauben, weil unser Glaube baut nicht auf unser Geld oder auf unsere Zeit, auf unser Können oder Vermögen, sondern unser Glaube baut alleine auf Gott auf. Und wenn Gott sagt, wir sollen großzügig unserem Nächsten helfen, dann machen wir das gerne, weil wir ihm vertrauen, weil wir wissen, er versorgt uns. Und Paulus geht noch weiter, er sagt, heute hilfst du vielleicht deinem Bruder und gleichst den Mangel deines Bruders aus, aber morgen hilft dir vielleicht ein anderer und gleicht deinen Mangel aus. Das dürfen wir niemals vergessen. Das ist kein egoistischer Gedanke, sondern einfach, du hast heute die Möglichkeit, einem Bruder zu helfen und morgen hilft dir vielleicht ein Bruder. Gott versorgt uns dadurch. Und das tut er, weil er uns Geld anvertraut hat, was uns nicht gehört, sondern was dazu dient, ihm zu ehren. Und es gibt auch viele praktische Möglichkeiten, anderen zu helfen mit unserer Zeit. Ja, wir müssen das nicht nur mit Geld machen. Im Männerkreis hat Marc erzählt von der Not, die er oft jeden Tag bei der Arbeit sieht. Er hat gesagt, es gibt viele einsame Leute im Altersheim, die sich freuen würden, wenn Leute die mal besuchen würden. Und dass Leute mal für die singen würden. Ja, der hat das gesehen und das hat sein Herz bewegt. Und das fand ich so schön. Oder er hat auch gesagt, eigentlich würde ich gerne irgendwie mich weiterbilden und Seelsorge machen, weil ich sehe, andere sind in Not, wenn sie vielleicht jemanden verlieren, ja, selbst die Pfleger. Und ich würde das gerne dann machen, dass ich den Leuten da auch dienen kann und ihnen helfen können. Ja, oder du siehst vielleicht eine Mutter, die gerade ein weiteres Baby bekommen hat und du kochst dann für sie mit. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber da können wir dem anderen unwahrscheinlich groß mithelfen, ja, also stark mithelfen. Wenn wir uns aus unserem eigenen Tellerrand rausbewegen und auch die Not des anderen sehen, dann kann Gott viel Segen in unser Leben und in das von anderen bringen. Und wir zeigen unseren Geschwistern unsere Liebe zu ihnen und zu Gott. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, wir haben nur eine bestimmte begrenzte Zeit auf dieser Welt. Ja? Wir sind Botschafter in Christi Stadt und halt nur bis wir sterben und dann werden wir in der Ewigkeit sein, aber dann können wir nicht mehr darin dienen, andere zu ihm zu führen. In Prediger 9, Vers 10 steht, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Denn im Totenreich, in das du gehst, gibt es kein Wirken mehr und kein Plan, keine Wissenschaft und keine Weisheit. Also es geht um das Hier und Jetzt. Heute sehen wir die Not des anderen. Heute können wir helfen. Nicht morgen. Heute. Und Gott hat dir Mittel gegeben. Vielleicht nicht Geld, aber vielleicht Zeit. Und deswegen lass uns die Not unseres Nächsten nicht kleiner machen. Lass uns keine Ausreden suchen, warum wir anderen nicht helfen wollen, sondern lasst uns unseren Glauben praktisch werden lassen, indem wir gute Taten an unserem Nächsten tun. Und denkt an den Titel zurück der Predigt, wie hat dein Glaube Auswirkungen auf deinen Nächsten? Der erste Punkt war, er zeigt sich in guten Taten. Und unser zweiter Punkt ist, dass er sich durch reine Motive zeigt. Lass uns nochmal die Verse 29 und 30 in Sprüche 3 lesen. Da steht, ersinne nichts Böses gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Fange mit keinem Menschen ohne Ursache Streit an, wenn er dir nichts Böses zugefügt hat. Hast du dich schon mal gefragt, warum du in gewissen Situationen so oder so handelst? Wir können ja sehr gut oder sehr schlecht handeln, manchmal sehr genervt, manchmal sehr geduldig. Warum handeln wir so, wie wir handeln? Wir handeln auf eine bestimmte Weise, weil wir Motive haben. Wir können gute Motive haben, wir können aber auch schlechte Motive haben. Und diese beiden Verse, die fordern uns auf, reine Motive zu haben, nicht böse Motive. Und jetzt denkst du dir vielleicht als Christ, ja schön, dann kann ich jetzt mal abschalten, das betrifft mich ja nicht. Als Christ kann ich ja nichts Böses tun. Nein, können wir nicht. Also das betrifft uns Christen vielleicht noch viel mehr als Nicht-Christen, weil wir oft unsere Sündhaftigkeit sehen. Ja. Wir sind nicht sündlos. Und auch da hilft es vielleicht wieder in die Elberfelder zu schauen. Da steht, schmiede nichts Böses gegen deinen Nächsten, während er vertrauensvoll bei dir wohnt. Schmieden, das ist ein sehr bildliches Wort. Ja, wir können uns, glaube ich, gut vorstellen, was Salomo uns damit sagen will. Nämlich, dass wir nichts gegen unseren Nächsten planen sollen, was böse ist. Ja, weil dazu sind wir durchaus in der Lage, als Christen auch sehr böse Dinge zu tun. Wirklich Sachen auszufeilen, wie wir Leuten am größten schaden können. Und das liegt daran, dass wir ein böses Herz haben. In Jeremia 17, Vers 9 steht, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Unser Herz ist so böse und trügerisch, dass es uns selbst betrügt. Ja, wir denken, wir tun etwas, das gut ist, aber in Wirklichkeit ist unser Herz so böse, dass wir denken, wir tun etwas Gutes, aber wir tun etwas sehr Böses, etwas sehr Sündiges, etwas sehr Egoistisches. Und das tun wir halt, weil wir uns von Gott verändern lassen müssen und von Natur aus böse sind. Ja, wenn wir aus uns selbst handeln, handeln wir immer böse. Da kommt nie etwas Gutes hervor. Deswegen steht in Psalm 139, Vers 23, erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf deinem ewigen Weg. Wir haben zwar ein sehr trügerisches Herz, aber wir können den Herrn bitten, dass er unser trügerisches Herz prüfen und erforschen mögen mag, damit er uns Dinge zeigen kann, die sündig sind, die falsch laufen in unserem Leben, wo wir falsch denken, wo unser Denken erneuert werden muss. Und wie können wir das machen? Wir können es machen, indem wir uns von Gottes Wort verändern lassen. Man könnte auch sagen, unseren Sinn. Schlag mal mit mir Römer 12 auf. Und diesen Vers könnt ihr markieren in eurer Bibel, weil er so wichtig ist. Römer 12, Vers 2. In Römer 12, Vers 2 steht, und passt euch nicht diesen Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen, man könnte auch sagen in eurem Herzen, verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Unser Herz wird dann verändert, wenn es von Gottes Wort geprägt wird. Wenn diese falschen Gedanken, die aus unserem Herzen kommen, die von Egoismus und Sünde geprägt sind, durch Gottes Willen ersetzt werden. Das Problem ist nämlich, wenn wir das nicht machen, dass wir ständig gegen unseren Nächsten sündigen werden, weil unsere Motive aus unserem Herzen niemals gut sind. Wir werden niemals gute Dinge tun, auch wenn wir uns selber vormachen, gute Dinge zu tun, wenn wir uns nicht von Gottes Wort verändern lassen. Und das liegt daran, dass wir sündige Motive aus unserem Herzen haben. Und deswegen brauchen wir gute Motive aus Gottes Wort. Und ich möchte euch da mal ein Beispiel für geben, um das ein bisschen praktischer zu machen. Ja, wenn wir falsche Motive haben, denken wir uns vielleicht, warum soll ich mich jemandem unterordnen, der jünger ist als ich? Ja? Die Bibel sagt doch bestimmt, es ist besser, wenn ein Älterer Verantwortung übernimmt. Also warum soll ich mich einem jüngeren Bruder, der in der Gemeinde Verantwortung trägt, unterordnen? Und dann sind wir nicht mehr bereit, uns vielleicht diesen Leuten unterzuordnen, die Verantwortung in der Gemeinde tragen. Und wir fangen dann an, Pläne zu schmieden, böse Pläne zu schmieden. Pläne, die darauf aus sind, anderen zu schaden, weil das ist unser böses Herz, was nicht das Gute im Sinn hat, sondern böse Dinge. Daraus folgen dann schwere Sünde und Zerstörung, weil wir sündigen und nicht den Willen Gottes tun. In unserem Beispiel wäre es der Wille Gottes, unseren Ältesten unterzuordnen und ihm zu gehorchen, weil er als Vorbild vorangeht und weil er Verantwortung vor Gott für uns trägt. Hebräer 13, Vers 17. In unserem Beispiel wäre es auch der Wille Gottes, dass jemand nicht aufgrund seines Alters Ältester ist, sondern aufgrund seiner Qualifikation, die vor allen Dingen seinen Charakter betrifft. 1. Timotheus 3, Titus 1, 1. Petrus 5. Wenn unser Ältester wenn er einen tadellosen Charakter hat, dann ist es egal, wie alt er ist. Ja, unser Herz hindert uns vielleicht, ihn unterzuordnen, aber das ist unser böses Herz und nicht der Wille Gottes. Der Wille Gottes ist, dass jemand ihm nachfolgt und dient, leitet. Und wir machen uns dann vielleicht vor, etwas Gutes zu tun, aber wir machen etwas Schlechtes. Und so Dinge passieren schnell, da kann sich keiner freisprechen, wenn wir uns nicht ständig von Gottes Wort korrigieren lassen. Deswegen fordert Paulus auch die Epheser auf, sich verändern zu lassen, nicht mehr zu lügen und sowas. Das sind Dinge für uns, wo wir eigentlich denken, ja, das machen doch Christen gar nicht. Doch, das machen Christen auch. In Epheser 4, Vers 25, da steht, darum legt die Lüge ab und redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zornt ihr, so sündigt nicht. Die Sonne geht nicht über euren Zorn unter. Gebt auch nicht Raum dem Teufel. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr, sondern bemühe sich vielmehr, mit den Händen etwas Gutes zu arbeiten, damit er dem Bedürftigen etwas zu geben habe. Kein schlechtes Wort soll aus eurem Mund kommen, sondern was Gutes zur Erbauung, wo es nötig ist, damit es dem Hörern Gnade bringe. So betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid für den Tag der Erlösung. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan samt aller Bosheit. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergibt einander gleich, wie auch Christus euch vergeben hat. Oder Gott euch vergeben hat in Christus. Deswegen, ihr Lieben, ist es so wichtig, uns unter Gottes Wort zu demütigen. Ja, wir können aus uns selber nur Stolz und Sünde hervorbringen. Aber wenn wir uns unter Gottes Wort demütigen, dann sind wir bereit, den niedrigen Weg zu gehen. So wie Christus, als er für uns gestorben ist, als er von uns abgelehnt wurde, es nicht abgeschreckt hat, den Weg weiterzugehen. Wir lesen in 1. Petrus 2, Vers 21, denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und ein Vorbild hinterlassen hat, damit ihr seinen Fußstapfen nachfolgt. Er hat keine Sünde getan, es ist auch kein Betrug in seinem Mund gefunden worden. Als er geschmäht wurde, schmähte er nicht wieder. Als er litt, drohte er nicht, sondern übergab es dem, der gerecht richtet. Er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz, damit wir den Sünden gestorben der Gerechtigkeit leben mögen. Durch seine Wunden seid ihr heil geworden. Denn ihr wart wie Schafe, die in die Irre gehen. Jetzt aber habt ihr euch bekehrt zu den Hirten und Hüter eurer Seelen. Und Paulus ergreift diesen Gedanken auch auf, das war jetzt Petrus, der sagt, schaut auf Jesus, schaut, wie demütig er war, welchen niedrigen Weg er gegangen ist. Und Paulus greift das in Römer 12 auf und sagt dann, dass wir dadurch unseren Nächsten auch erreichen können mit dem Evangelium. Er sagt in Kapitel 12, Vers 18, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind Hunger hat, so gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, dann gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse durch das Gute. Und hier zeigt uns Paulus einen guten Umgang mit Konflikten. Ja, es geht nicht darum, dass wir zu unserem Recht kommen, ja, dass wir mit den Leuten bis vor Gericht ziehen, wie es in unserem Predigtext steht. Nein, das sollen wir nicht machen. Nein, wir sollen wie Christus demütig dem anderen begegnen, ihm die Hand reichen, ihm immer wieder vergeben und ihnen die Gnade Gottes bringen, die er auch in uns erwiesen hat. Und wenn wir aus reinen Motiven gegenüber unseren Nächsten handeln wollen, dann gibt es nur einen Weg dafür. Wir müssen aus der Kraft des Evangeliums leben, jeden Tag. Wir müssen uns jeden Tag bewusst machen, was für große Sünder wir sind, ja? Weil wir werden sehen, wenn wir das ernst nehmen, dass wir überhaupt nicht so leben und sind, wie Gott das möchte. Ja, wir entsprechen nun mal ansatzweise dem Willen, wie wir eigentlich sein sollten. Ja? Und das Einzige, was wir verdient haben, ist die Hölle. Aber Christus ist für uns gestorben. Er hat sich bereitwillig für uns selbst hingegeben, damit wir leben können. Und diese Liebe zu uns und die Liebe, Amazing Grace haben wir eben gesungen, diese Gnade, diese große Gnade, die wir selbst erfahren haben, die kann uns auch dabei helfen, selber Unrecht zu erleiden, selber den niedrigen Weg zu gehen, damit wir dem Evangelium würdig leben können. Wie Paulus die Philipper auffordert, dass sie würdig des Evangeliums leben sollen. Und dadurch werden wir Gottes Gnade immer mehr und mehr erfahren in unserem Leben, weil wir werden sehen, ich bin nicht gut, ich brauche Gott. Und Gott wird uns in seiner Gnade immer wieder vergeben. Und das ist so schön. Diese Gnade wird immer größer in unserem Leben werden. Und sie wird uns helfen, auch immer besser unserem Nächsten vergeben zu können. Und das lässt die Demut dann in uns wachsen. Wir werden jeden Tag mehr und mehr bereit sein, unseren Nächsten zu vergeben, wenn er gegen uns gesündigt hat und nicht mehr auf unser Recht bestehen. Dann werden wir keinen Streit mehr mit anderen anfangen wegen nichtigen Dingen, und schon gar nicht mit ihnen vor Gericht ziehen, wie Sprüche 3, Vers 30 sagt. Wir werden ihnen dann viel eher dienen wollen und Gutes tun wollen. Und das wird große Auswirkungen auf unser Umfeld haben, weil die Leute werden sehen, wir sind anders als die anderen. Wir sind nicht so egoistisch und selbstgerecht. Wir leben für Christus. Ja? Und Christus, er war demütig. Er hat sich selbst hingegeben, er hat sich schmähen lassen. Und wenn die Leute das sehen, dann denken die erstmal, wir sind verrückt, aber dann werden sie sich darüber Gedanken machen, warum sind wir eigentlich so, wie wir sind. Und dann werden sie die Kraft Gottes in uns sehen, die er in uns bewirkt. Und dann kann Gott vielleicht die Herzen von Menschen berühren, dass sie das Evangelium hören wollen und auch annehmen, weil sie sehen, wir meinen es ernst. Wir leben auch danach. Wir sagen das nicht einfach nur, sondern wir bezahlen einen Preis dafür gewissermaßen. Wenn wir das tun, diese beiden Sachen, dann werden wir fähig sein, unseren Nächsten Gutes zu tun und ihm zu dienen. Dann werden wir erbauende Worte sagen und keine faulen Worte, die Zerstörung anrichten. Epheser 4, Vers 29. Und am Ende will ich das nochmal zusammenfassen. Das Thema war, wie dein Glaube Auswirkungen auf deinen Nächsten hat. Zum einen durch deine Taten oder unsere Taten und zum anderen durch reine Motive. Im ersten Punkt haben wir gesehen, dass unser Glaube uns die Augen für die Not des anderen öffnet. Ja, wir sehen, oh, der hat Not und wir sehen, wir können vielleicht helfen und wir machen das dann und sagen nicht, ja, ich mache das vielleicht morgen. Und wir spielen auch die Not von anderen nicht herunter, sondern machen das wie Christus, dass er erst, als er das Werk vollbracht hat, geruht hat. Und im zweiten Punkt haben wir gesehen, dass unser Glaube es möglich macht, aus reinen Motiven gegenüber unserem Nächsten zu handeln. Wir haben gesehen, dass es durchaus schnell passieren kann, dass wir auch als Wiedergeborene schnell aus sündigen Motiven handeln und dass wir damit viel Zerstörung anrichten, weil wir nicht reine Motive haben. Und deswegen müssen wir unser Herz, unser böses Herz von Gottes Wort korrigieren lassen und einen neuen Sinn bekommen, unser ganzes Leben lang, bis wir in den Himmel kommen werden. Unser Denken muss Stück für Stück von Gott durch sein Wort verändert werden. Und dann wird uns immer mehr unsere Sündhaftigkeit und unser böses Herz deutlich, aber das ist nicht schlimm. Das ist gut, weil dann kann die Gnade größer werden. Dann können wir uns darüber freuen, dass Jesus so viel für uns getan hat. Und dann sind wir auch bereit, anderen eher zu dienen, weil wir wissen, wir sind genauso schlimm oder vielleicht viel schlimmer. Paulus hat gesagt, ich bin der größte Sünder überhaupt, ja. Ich kann das auch über mich sagen, ich kenne euch nicht, aber ich weiß, ich bin zu allem Möglichen in der Lage. Und deswegen freue ich mich so über die Gnade Gottes, weil ich immer, wenn ich sündige, wieder zu ihm kommen kann und niemals ist seine Gnade zu klein, dass er mir vergeben kann. Und deswegen lasst uns unseren Glauben praktisch werden lassen, indem wir unserem Nächsten helfen und auch den Wunsch haben, uns durch Gottes Wort prägen zu lassen, damit wir reine Motive haben. Amen.